muss zuerst etwas ergänzen oder eine Abänderung bekannt geben. Ich habe den Titel leicht abgeändert, aber inhaltlich geht es natürlich um das Gleiche. Es geht eigentlich um den zweiten Teil der 95 Thesen Luthers. Und mein Titel heißt jetzt Das Purgatorium, ein Feuer, das nicht reinigt. Es geht um das Fegefeuer, wie wir das ja schon angemerkt gehört haben. Das Fegefeuer, das Purgatorium, ein Feuer, das nicht reinigt. Als junger Mönch war Martin Luther unentwegt darum bemüht, sich selbst für Gott angenehm zu machen. Und die Frage, die berühmt geworden ist, die ihr vielleicht auch schon gehört habt, die Luther sich gestellt hat, bange gestellt hat, heißt: Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und diese Frage trieb ihn jahrelang um. Er fürchtete sich vor dem allmächtigen Gott. Und er erkannte deutlich, dass er in den Augen des heiligen Gottes eben unrein war und so nicht vor ihm bestehen könnte. Er versuchte, sich selbst zu reinigen, indem er unaufhörlich niedrige Arbeiten verrichtete, sich selbst kasteite, indem er zum Beispiel in seiner Zelle auf dem kalten, harten Boden schlief, anstatt auf der vorgesehenen Pritsche, oder indem er sich auch selbst Schmerz zufügte. Und erst als er erkannte später, dass er allein durch das Heilswerk Christi am Kreuz von seiner Sünde gereinigt und vollkommen gerechtfertigt wird, erst da fand er wirklich Frieden. Die Frage: Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wird auf dem gleichen Weg beantwortet wie die Frage: Wie werde ich von meiner Sünde gereinigt? Die Antwort, die damals für Martin Luther und bis heute für uns ist dieselbe: Wie werde ich von meiner Sünde gereinigt? Allein durch das Vertrauen auf Christus, der meine Sünde auf sich nahm, sich an meiner Stelle als Sünder verurteilen ließ und den Tod des Sünders starb. Die Strafe für meine Sünde ist mit seinem Tod völlig ausreichend ausgeführt. Meine Sünde wurde, als sie auf Christus gelegt wurde, von mir weggenommen. Somit stehe ich als völlig gereinigt vor Gott. Luther erkannte diese Tatsache, die er hinfort mit seinem Leben verteidigte. Er erkannte diese Tatsache aus der Heiligen Schrift. Ich möchte einige Beispiele nennen, die eben darüber sprechen, über die Reinigung. Da ist in Titus 2, Vers 14 die Rede von Christus: Er hat sich selbst für uns hingegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte. Er hat uns, die sein Volk sind, gereinigt. Oder auch Titus, Kapitel 3, Vers 5. Er errettete uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt, auch hier die Reinigung, die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. So wurden wir gereinigt. Oder Hebräer 9, Vers 12 und 14. Er, also Christus, ist mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen und hat eine ewige Erlösung erfunden. Und Vers 14: Wie viel mehr wird durch das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von den toten Werken. mit dieser Erkenntnis, die Luther gewonnen hat, nicht nur durch diese Stellen, auch andere, mit dieser Erkenntnis nahm er froh seinen Dienst auf als Professor und Pfarrer, und er war anfangs der Meinung, seine Kirche würde dieselbe Lehre halten. Bis er damit konfrontiert wurde, dass sich ein Lehrsystem und eine Praxis eingeschlichen hatte, die dem, was die Bibel über das Werk Christi lehrt, vollkommen entgegenstehen. Die Bibel lehrt, ja, das Blut Christi reinigt den Glaubenden von jeder Ungerechtigkeit. Punkt. In der Kirche Roms dagegen herrscht die Vorstellung, dass es ein Purgatorium, eben ein Reinigungsort, ein Fegefeuer geben würde, das noch nach dem Leben in dieser Welt, also im Jenseits von bestimmten Sünden, reinigen würde. Und dass die päpstliche Kirche auch noch Verwaltungsrechte über den Einsatz und die Wirkung dieses Feuers hätte. Damit wir nicht nun etwas diskutieren, das lediglich ein Mönch vor 500 Jahren beschäftigte, für heute aber kaum mehr relevant ist, lass mich einige Sätze zitieren aus dem aktuellen, gültigen katholischen Katechismus der römisch-katholischen Kirche. Da ist die Nummer 1030. Da heißt es, wer in der Gnade und Freundschaft Gottes stirbt, aber noch nicht vollkommen geläutert ist, macht nach dem Tod eine Läuterung durch, um die Heiligkeit zu erlangen, die notwendig ist, in die Freude des Himmels eingehen zu können. Und dann 1031, die Kirche nennt diese abschließende Läuterung Purgatorium, in Klammer Fegefeuer. Da kommt ein Zitat, Gregor des Großen, das kommt so von ungefähr 600 nach Christus. Er sagt, man muss glauben, dass es vor dem Gericht für gewisse leichte Sünden noch ein Reinigungsfeuer gibt, weil die ewige Wahrheit sagt, dass, wenn jemand wieder den Heiligen Geist lästert, ihm dann weder in dieser noch in der zukünftigen Welt vergeben wird. Aus diesem Ausspruch geht hervor, dass einige Sünden in dieser, andere in jener Welt nachgelassen werden können. So schließt Gregor aus dieser Bibelstelle. Nein, 1032 kommt noch. Entschuldigung, das hätte ich fast übersehen. Diese Lehre stützt sich auch auf die Praxis, für die Verstorbenen zu beten. Schon seit frühester Zeit hat die Kirche das Andenken an die Verstorbenen in Ehren gehalten und für sie fürbitten und insbesondere das eucharistische Opfer dargebracht, damit sie geläutert werden und zur beseligenden Gottesschau gelangen können. Die Kirche empfiehlt auch Almosen, Ablässe und Bußwerke zugunsten der Verstorbenen, die eben dann in diesem Fegefeuer wären und die man dann auch noch herausholen könnte durch bestimmte Ablass- und Bußwerke. Also nicht einmal 600 Jahre, nachdem der Herr Jesus Christus gekommen war, um vollkommene Reinigung für die Glaubenden zu vollbringen, begann sich diese falsche Lehre schon auszubreiten. Fast 1000 Jahre später, danach, zu Luthers Zeit, war sie noch da, quicklebendig. Sie hatte sich hartnäckig gehalten und üble Früchte getragen. Heute, noch einmal 500 Jahre nach Luthers Aufschrei dagegen, ist sie immer noch da. Sie wird auf eine kirchliche Tradition gestützt, die keinerlei biblische Grundlage hat. Die einzige Stelle aus dem Neuen Testament, die der Papst Gregor damals als Beleg dienen sollte, ist aus ihrem Zusammenhang gerissen und völlig unpassend platziert. Wir wollen in der guten Manier Luthers dieser falschen Tradition die Stirn bieten und sie anhand der Lehre der Heiligen Schrift widerlegen und korrigieren. Ich möchte dazu einige in drei Punkten zeigen, welche falschen Vorstellungen die Lehre vom Fegefeuer entspringt, und dann dazu jeweils die biblische Korrektur anwenden. Der erste Punkt: Die Lehre vom Fegefeuer offenbart ein falsches Verständnis der Beziehung von Rechtfertigung und Heiligung. Zuerst einmal müssen wir festhalten, dass die Einführung der Lehre vom Fegefeuer nur möglich war auf der Grundlage eines falschen Verständnisses des Heils in Christus. Das heißt, dass Christus für die Glaubenden eben erworben hat. In der Kirche Roms hat sich schon sehr früh die Vorstellung entwickelt, dass der Mensch für sein Heil mit Gott zusammenarbeitet. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt im Heilsverständnis Roms, aber auch im Heilsverständnis vieler evangelikaler Gemeinden heute. Der Mensch arbeitet mit Gott zusammen. Die menschlichen Bemühungen, sich Gott zu nähern und ihm zu gefallen, würden etwas dazu beitragen, dass man von Gott angenommen wird. Das war grundsätzlich die Lehre Roms. Und so gilt der Gedanke, dass gute Werke, ein frommes Leben, Almosen, Gaben an die Kirche und so weiter, dass uns diese Dinge bei Gott angenehm machen würden und dass ein Mensch, wenn er nur genügend gut leben würde, deshalb von Gott akzeptiert und angenommen wird. Die römisch-katholische Lehre besagt zwar nicht, dass ein Mensch nur durch gute Werke in den Himmel kommt. Die Lehre Roms ist sehr wohl auch, dass es Gnade Gottes braucht und Gottes Vergebung braucht, damit wir bei Gott angenommen werden. Aber wir würden, so sagt sie, nicht durch Gnade allein angenommen, sondern wir können und müssen auch noch etwas dazu beitragen. So wird nach ihrer Lehre ein Mensch wohl durch das Opfer Christi am Kreuz gerettet, aber das geschieht nicht ein für alle Mal, sondern es wird sozusagen, oder dieser Mensch wird sozusagen in Stufen gereinigt. Bei der Taufe eines Kleinkindes zum Beispiel würde die originale Sünde, die Sündhaftigkeit, die wir von Adam geerbt haben, würde dann getilgt. Und danach bleiben die sogenannten zeitlichen Sünden. Das sind die Sünden, die wir im Leben begehen, die bleiben übrig und die müssen irgendwie auch noch gereinigt, oder wir müssen von ihnen gereinigt werden. Und das geschieht nach der Vorstellung der römischen Lehre nun so, dass wir durch Bußübungen, die ein Priester im Namen der Kirche auferlegt, dass wir durch diese dann gereinigt werden. Die Kirche verwaltet einen Schatz an guten Werken, die von den sogenannten Heiligen über das erforderliche Maß hinaus getan wurden. Und aus diesem Schatz nimmt die Kirche dann und kann sie dem Büßer anrechnen. Und so wird er von einem Teil seiner Sünden befreit und gereinigt. Es bleibt aber in den meisten Fällen am Ende des Lebens auch noch etwas übrig, das wir dann ins Jenseits mitnehmen würden. Also noch Sünden, die noch nicht gebüßt, gereinigt sind. Und darum kann der Katholik noch nicht in den Himmel kommen, bevor er von all dem gereinigt ist, was da noch übrig ist. Das zeitlich begrenzte Leiden im Purgatorium, im reinigenden Feuer, Fegefeuer, soll diese Reinigung bewirken. Das ist der Gedanke oder die Lehre, das, was wir auch gehört haben aus dem katholischen Katechismus. Die Bibel lehrt an keiner Stelle eine stufenweise Reinigung von unseren Sünden. Das gibt es nicht. Durch den Glauben an Christus, sein rettendes und reinigendes Werk am Kreuz, werden wir zu einer neuen Kreatur. Wir werden von Gott als rein, als gerecht erklärt und stehen vom Moment an, vom Moment unserer Neugeburt an, als vollkommen Gerechte vor ihm. Das hat Christus ein für alle Mal für uns erworben und es muss und es kann nichts hinzugetan werden. Es kann von menschlicher Seite nichts hinzugetan werden oder daran irgendwie mitgewirkt werden. Noch einmal einige Sätze aus der Bibel, aus dem Neuen Testament, Hebräer 9, Vers 11 und 12. Christus aber ist gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen und hat eine ewige Erlösung erfunden. Und ebenso im Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 12 und dann 14 bis 17, das ist wieder von Christus die Rede, dieser aber hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Und dann weiter Vers 14. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, denn nachdem er gesagt hat, dies ist der Bund, den ich mit ihnen nach jenen Tagen errichten werde, spricht der Herr, ich werde meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie auch in ihre Sinne schreiben und ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Das ist das Werk Christi, das die Bibel beschreibt und was es bewirkt hat. Und dieses für rein erklärt werden, für gerecht erklärt werden, das ist sozusagen der forensische, der rechtliche Teil unseres Heils, dass wir von Gott und als vor Gott rein und gerecht erklärt werden. Das ist der rechtliche Teil unseres Heils. Das ist ein Rechtsspruch Gottes, der ewig gilt. Und daneben lehrt die Bibel auch natürlich auch noch einen faktischen Teil der Reinigung, wenn wir das so nennen dürfen. Das ist die Heiligung. Wir werden durch das Wirken des Heiligen Geistes in uns verändert und Christus ähnlich gemacht. Das ist auch eine Art Reinigung, die noch geschieht in diesem Leben. Zum Beispiel lesen wir Römer 8, Vers 29. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Und 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an, und so werden wir verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Also die Heiligung, diese fortwährende Verwandlung unseres Wesens, ist niemals Grundlage unserer Annahme bei Gott. Die Heiligung ist nicht die Grundlage unserer Annahme bei Gott. Sie ist Folge dieser Annahme bei Gott. Die Heiligung ist die Folge davon, dass Gott uns angenommen hat. Und jetzt arbeitet er an uns und verändert uns in das Bild Christi durch den Heiligen Geist. Wir werden zuerst gereinigt und gerecht gesprochen und dann verwandelt und Christus ähnlich gemacht. Und dass wir mehr und mehr die Sünde als solche erkennen und sie bereuen, Buße tun, das heißt eben, sie Gott als Sünde bekennen und uns davon abwenden, das ist die Folge dieser Veränderung, die an uns geschieht, nachdem wir vollkommen geheiligt, gereinigt und gerecht gesprochen wurden. Beide, die Rechtfertigung und die Heiligung, sind Frucht des reinigenden Heilswerkes Christi für uns. All das fließt sozusagen aus dem, was Christus ein für allemal vollkommen für uns getan hat. Das ist Frucht und niemals Voraussetzung für die Annahme bei Gott. Die römische Kirche hat ein Durcheinander angerichtet, gelinde gesagt, und die Menschen glauben gemacht, dass die Heiligung und das gute Leben der Rechtfertigung vorangehen muss. Und damit hat sie das, was Christus erworben hat, wieder in die Hand von Menschen übergeben. Und das bedeutet damit auch, damit kommen wir zum zweiten Punkt, die Lehre vom Fegefeuer macht das Werk Christi klein. Wenn wir neben dem, was Christus für uns getan hat, noch ein weiteres Reinigungsinstrument brauchen, das seinen Grund in den Taten von besonders heiligen Menschen haben soll, dann würde das heißen, dass Christus nicht unser ganzes Heil vollbracht hätte. Er, der Gott ist, wäre auf die Mithilfe von sündigen Menschen angewiesen. Eine solche Annahme ist nicht nur lächerlich, ist nicht nur eine Beleidigung Gottes, sondern sie widerspricht natürlich direkt der biblischen Lehre, die wir eben auch schon angesehen haben. Wir haben gesehen, dass das menschliche Mitwirken nicht notwendig ist, weil Christus tatsächlich alles getan hat für unsere Reinigung. Es ist aber auch nicht möglich, dass Menschen am Heil mitwirken, weil sündige Menschen nicht in der Lage sind, etwas geistlich Gutes zu bewirken. Weder für sich selbst noch für andere. Auch die von der römischen Kirche heilig gesprochenen sind Sünder. Die Bibel sagt, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das sind wirklich alle. Und weil wir Sünder sind, Sünder waren, bevor wir geheiligt und gereinigt wurden, waren wir nicht mehr, nicht nur mehr oder weniger mangelhaft, wir waren tot, unfähig, uns selbst oder jemand anderen in Richtung Heil zu helfen. Epheser 2, Vers 1 und 4 und 5. Er hat euch auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Johannes 5, Vers 24 bis 25. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie gehört haben, werden leben. Jeder, der ein Sünder ist, und das ist jeder, der ist tot und er kann nichts tun. Der Mensch kann nichts tun für seine Rettung, für sein Heil, für seine Reinigung. Auch nicht irgendwie zu einem ganz kleinen Prozentsatz mitwirken. Wenn wir das sollten, dann würden wir es bestimmt vermasseln. Der Mensch kann nichts tun. Christus allein hat alles getan. Er hat es auf vollkommene Weise getan. Und darum rief er auch aus am Kreuz, als er starb: Es ist vollbracht. Es ist nicht nur falsch, daneben noch auf menschliches oder kirchliches Machtwerk zu vertrauen, sondern es ist auch gefährlich. Wer nicht auf Christus allein vertraut für sein Heil, für seine Reinigung, der wird am Ende gar nicht mehr auf ihn vertrauen. Es gibt hier nur ein Entweder-Oder. Wir können nicht zwei Herren dienen. Und darum lehrt der Apostel Paulus im Galaterbrief, Galater 5, Vers 4, ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Es gibt nur entweder, dass wir das Werk Christi, das vollkommene Werk Christi für uns anerkennen, oder dass wir irgendetwas selber versuchen, da beizutragen oder zu tun, und dann sind wir losgetrennt von Christus und aus der Gnade gefallen, nach dem Wort Gottes. Und aus einem weiteren Grund ist die Erwartung eines Fegefeuers für Gläubige und für Nichtgläubige gefährlich. Das ist der dritte Punkt. Die Lehre vom Fegefeuer beruhigt und beunruhigt auf gefährliche Weise. Menschen, die ihr Leben nicht nach Gottes Willen führen wollen und sich darum nicht um die notwendige Versöhnung mit ihm kümmern wollen, gibt der Gedanke des Fegefeuers die Möglichkeit, sich nach dem Sterben noch mit ihrem ewigen Schicksal zu befassen. Sie mögen denken, jetzt lebe ich erst einmal nach meinem Gusto. Mit Gott und seinen Ansprüchen kann ich mich später noch befassen, oder nicht? Da gibt es noch eine Möglichkeit. Sie werden so aufs Jenseits vertröstet, wo sie dann böse erwachen und statt einer zweiten Chance nur das Feuer antreffen, von dem die Bibel tatsächlich spricht. Das höllische Feuer der ewigen Verdammnis. Von diesem Feuer spricht die Bibel sehr oft und sehr deutlich. Das ewige höllische Feuer der Verdammnis, das nicht reinigt, es reinigt nicht, sondern es wird sie ewig von Gott, von der Quelle alles Guten trennen. Hebräer 10, Vers 26, ein Beispiel. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig, kein Fegefeuer, sondern nur ein schreckliches Erwarten des Gerichts, ein Zorneseifer des Feuers, der die Widerspenstigen verzehren wird. Und in gleicher Weise hemmt die Lehre vom Fegefeuer eine Kirche, die daran glaubt, das Evangelium in der gebotenen Dringlichkeit zu verkündigen. Das ist eine weitere Gefahr, wenn die Kirche an diese weitere Möglichkeit nach diesem Leben glaubt, dann wird sie das Evangelium nicht in der gebotenen Dringlichkeit verkündigen. Wer nicht Gottes endgültigen Zorn über den unbußfertigen Sünder erwartet, wird auch nicht die warnende Stimme erheben. Auf der anderen Seite nimmt die Lehre vom Fegefeuer den Gläubigen den Trost und die Freude auf die ewige Herrlichkeit. Dabei ist die Herrlichkeit des Himmels denen mit absoluter Sicherheit zugesprochen, die allein auf Christus für ihr Heil vertrauen. Christus, der für den Verbrecher, der neben ihm am Kreuz hing, gestorben ist, versicherte ihm: Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Nachdem dieser sein Vertrauen auf seinen Erlöser ausgedrückt hatte, direkt danach: Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Nicht im Fegefeuer oder noch eine bestimmte Zeit für deine Verbrechen, die du ja getan hast. Du konntest ja nicht mehr dafür Ablass bekommen für diese Verbrechen. Also müsstest du noch eine Zeit lang ins Fegefeuer. Nein, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Eine Kirche, die nicht eifrig verkündet, dass Christus allein der Weg zum völligen Heil in diesem und im zukünftigen Leben in der Ewigkeit ist und die stattdessen andere Möglichkeiten offen lässt, sei es ein Fegefeuer oder sei es irgendein anderer Weg, sich durch die eigene Frömmigkeit bei Gott gutzustellen, eine solche Kirche ist nicht die wahre Kirche Christi. Und darum wollen wir doch nicht aufhören, dem Auftrag Christi zu folgen, den er uns gegeben hat. Zum Beispiel Markus 16, Vers 15, und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und darum tun wir das und verkündigen das. Wir rufen mit den Aposteln laut und deutlich, zum Beispiel wie Petrus in der Apostelgeschichte 2: Tut Buße und ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Wie es auch heißt, Römer 3, Vers 21, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt, dargestellt zu einem Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes. Zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Und Römer 8, 1: Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Amen.